Ja, von mir auch einen guten Morgen. Danke, lieber Daniel, dass du uns immer so beglückst mit deinen Wortkreationen, du alter Verseschmied. Ja, einige von euch wissen, dass ich meine Zeit lang, einige Jahre lang in Augsburg gelebt habe. Und wo muss man dann unbedingt gewesen sein? In der Puppenkiste, ganz genau. Da war ich auch. Ich habe mir da so richtige Aufführungen angeschaut, das war wirklich beeindruckend, lohnt sich auch. Muss man sich aber immer sehr rechtzeitig darum kümmern, weil das auf Monate ausgebucht ist. Ja, und da gibt es auch ein Museum, da konnte ich dann diese ganzen Marionetten, die ich aus meiner Kindheit kannte, auch wiedersehen. Ein Film hat ja besonderen Kultrang erreicht, nämlich Jim Knopf und die Wilde 13. Darin kommt auch ein Herr Turtur vor und der war bekanntlich ein Scheinriese. Ja, super. Ich höre jetzt auch gleich auf mit meiner Pädagogik. Ja. Also Herr Turtur, der ist mir mal irgendwie begegnet und hat mich an Gott denken lassen. Ich zitiere mal den Original Augsburger Puppenkiste-Text zu ihm. Also, am Horizont stand ein Riese von so ungeheurer Größe, dass selbst das himmelhohe Krone der Weltgebirge neben ihm wie ein Haufen Streichholzschachteln gewirkt hätte. Oh, stieß Jim hervor, schnell fort, Lukas, vielleicht hat er uns noch nicht gesehen. Jetzt streckte der Riese die Hand aus und ließ sie hoffnungslos wieder sinken. Ein tiefer Seufzer schien seine Brust zu heben. Plötzlich rief der Riese mit dünner Stimme, lauft nicht fort. Bei seiner Größe hätte die Stimme eigentlich wie ein ganzes Gewitter klingen müssen. Als der Riese sah, wie der Mann und der kleine Junge aus der Lokomotive ausstiegen und winkend auf ihn zukamen, wusste er, dass sie ihm trauen. Und damit setzte er sich in Bewegung und schritt auf Jim und Lukas zu. Aber was nun geschah, war erstaunlich. Der Riese kam näher, aber bei jedem Schritt wurde er ein Stückchen kleiner. Als er noch 100 Meter entfernt war, schien er nicht mehr viel höher zu sein als ein hoher Kirchturm. Nach weiteren 50 Metern hatte er nur noch die Höhe eines Hauses. Wir sehen jetzt gleich auch den Herrn Turtur, wie er da so ankommt bei den beiden. Als er schließlich bei ihnen anlangte, war er genauso groß wie Lukas, der Lokomotivführer. Er war sogar fast einen halben Kopf kleiner. Vor den beiden staunenden Freunden stand ein dünner Mann mit einem feinen und gütigen Gesicht. Sie wundern sich, meine Freunde, erklärte Herr Turtur. Bei mir ist manches umgekehrt. Je weiter ich entfernt bin, desto größer sehe ich aus. Aber je näher ich komme, desto mehr erkennt man meine wirkliche Gestalt. Doch die allermeisten erschrecken sehr vor dem ersten Eindruck meiner Gestalt. Ja, soweit mal der Auszug aus der Puppenkiste zu Herrn Turtur. Ja, ich habe schon gesagt, das hat mich mal an Gott erinnert oder hat mich sagen lassen, Gott, eigentlich geht es dir doch auch so mit den meisten Menschen. Wir operieren gern mit Begriffen Gott gegenüber, mit allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Also mich haben diese Attribute Gottes schon manchmal ein bisschen nervös gemacht. Ich habe nicht immer gewusst, ob ich Gott mit Blick auf mich selbst so gern hätte. Ja. Und komischerweise oder interessanterweise stehe ich mit diesem Gefühl, macht mich das nervös, nicht ganz allein da. Wir lesen beispielsweise aus 2. Mose 20, das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Das war der Berg Sinai. Da bekamen sie Angst und sie zitterten und hielten sich in der Ferne. Das Volk sagte zu Mose, rede du lieber mit uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Also da war eine Power, eine Machtdemonstration, eine Gegenwart Gottes, die alle drohte in die Flucht zu schlagen. Und jetzt müssen wir mal grundsätzlich sagen, per Definition ist Gott eigentlich immer zu viel. Ja? Per Definition ist Gott eigentlich immer zu viel. Wir besitzen für das, was er ist, kein Fassungsvermögen. Aber wir können seine Größe nicht fassen. Eine noch interessantere Frage wäre aber, sind wir denn bereit, seine Größe, sein Konzept von Größe möglicherweise einzutauschen gegen unser Konzept von Größe? Und darum soll es mir heute gehen. Ja? Also Gott in seiner Größe ist eigentlich ein bisschen viel, da bleiben wir doch lieber bei unserem Konzept von Größe. Und ich glaube, dass Jesus mit mir und mit dir darüber ins Gespräch kommen möchte. Ich nenne diese Predigt Abwärtsmobilität, ein religiöses Unwort. Also der Begriff Abwärtsmobilität kommt eigentlich aus der Soziologie und beschreibt, wie Menschen oder Gesellschaften durch bestimmte Umstände entweder ja, in ihrem sozialen Status nach unten abgleiten oder nach oben, Abwärtsmobilität, aber Jesus hatte auch eine ganz konkrete Vorstellung von, was das denn so meinen könnte für ihn. Ich lese mal vor, Markus 10, Abvers 35. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen zu deiner rechten Seite und den anderen zu deiner linken Seite. Ihr habt keine Ahnung, worum ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinke? Oder die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten oder an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die als Herrscher über die Welt, über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, und damit meint er sich, das ist ein Hoheitstitel, Menschensohn, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ja, zu Jakobus und Johannes können wir erstmal sagen, nicht schlecht, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es war im Jüngerkreis schon öfters mal das Thema, wer denn eigentlich, wenn Jesus erstmal seine Königsherrschaft antritt, wer dann eigentlich so die wichtigsten Positionen bekommt, ja, mit der meisten Bedeutung und dem größten Einfluss. Es hatte ja auch vorweg schon Versuche gegeben, Jesus zum König zu erklären. Den hatte sich Jesus immer wieder entzogen, aber da lag was in der Luft. Ne? Jesus, der Messias, das ist doch ein Königstitel. Und wir bringen uns schon mal so ein bisschen in Position. Und die beiden fassen sich ein Herz und sagen, Jesus, wir hätten gerne die zwei einflussreichsten Ministerposten, weil wir einfach gerne Verantwortung übernehmen. Und darin auch dir so nahe sein wollen. Ne? So als kleine Erklärung, dass das wirklich auch ein selbstloses Motiv hat. Also wir lieben Verantwortung, lieber Jesus. Also es kann auch ein bisschen peinlich wirken, ne? Dass sich Leute da so in den Vordergrund vorarbeiten. Aber immer wieder wurde die Fantasie der Jünger mit dieser Frage versorgt. Wir lesen das auch ein paar Kapitel weiter im Markus-Evangelium. Jesus fragte seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der wichtigste und einflussreichste sei. Ja, und diese und andere Situationen bringen Jesus tatsächlich immer wieder ins Zweifeln. Ja, sodass er vor seinen Jüngern steht und gern mal die Frage stellt, hey Freunde, sprechen wir eigentlich komplett die verschiedenen Sprachen? Sprechen wir eine ganz verschiedene Sprache? Ich rede von der Königsherrschaft Gottes. Und euch fällt dazu nur Herrschen ein. Oder ich sage, lasst die Kinder zu mir kommen. Werdet vertrauensvoll wie sie. Und ihr zieht daraus den Schluss, sie stören. Ich fordere euch auf, seid standhaft. Und eure Frage ist, okay, wo sind unsere Gegner? Ich rede über Hingabe und ihr fragt euch, na gut, aber was kriegen wir dafür? Das sind ja irgendwie komplett verschiedene Sprachen, die Jesus und seine Jünger sprechen. Und am schwierigsten für das, was Jesus seinen Jüngern vermitteln wollte, uns übrigens auch, war das Konzept von Größe. Ich meine, hier klingt das ja auch an in der Frage der beiden, ne? Hier die einflussreichsten Posten. Am schwierigsten war das Verständnis von Größe und dem Konzept von Größe. Denn, und Jesus ist uns da immer wieder eine Herausforderung, Einfluss und Bedeutung scheint sich bei ihm durch etwas anderes zustande zu kommen, als das, was wir für, den Auslöser von Einfluss und Größe halten. Einfluss und Größe scheint bei ihm durch etwas zustande zu kommen, was wie das Gegenteil aussieht. Andere bedienen. Ich lese mal zwei Texte aus dem Lukas-Evangelium. Jesus sagt, wer ist denn größer, der am Tisch sitzt oder der bedient? Natürlich der am Tisch, aber ich bin unter euch wie ein Diener. Oder Philippa 2, Paulus sagt, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Position nicht zu seinem Vorteil. In Klammern, noch nicht mal für gute Gefühle. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie alle anderen auch. Also gerade sagte ich, dass Gott per Definition eigentlich immer zu viel ist. Ja? Aber wenn er die Verbindung zu uns Menschen tatsächlich sucht, dann ist dieses Konzept von 1,80 Meter echt schon mal ein richtiger Vorteil. Das ist eine richtig gute Idee. Warum? Ja, weil auf 1,80 Meter kommt sowas zustande wie Augenhöhe und dann ist Gott vielleicht doch nicht mehr der, der mich durch seine ganze Machtfülle und Majestät in die Flucht schlägt. Und die Evangelien berichten sogar davon, dass Jesus von so einer außerordentlichen Liebenswürdigkeit war, dass sich die, die stark an ihrem eigenen Wert zweifeln mussten, von ihm magnetisch angezogen fühlten. Ja? Von so einer Liebenswürdigkeit war er, dass man sich traute, obwohl man wusste, dass man wenig Wertvolles in seinem Leben vertreten konnte, dass diese Menschen sich von ihm ja, magisch angezogen fühlten. Also, schon mal wirklich ein wichtiger Aspekt, Gott bleibt nicht so in den Weiten des Universums auf Abstand, sondern er geht in das Konzept 1,80 Meter. Ja? Und wenn das stimmt, dann wäre das viel, viel mehr als nur ein Entgegenkommen, es wäre ein Wunder. So, wir hörten aber auch, dass Jesus sich selber vergleicht mit einem Diener und Paulus sagt auch, der Erscheinung nach war es auf jeden Fall ein Diener. Echtes Unbehagen könnte sich jetzt bei uns auslösen lassen, wenn wir das Wort Diener in der Grundsprache des Neuen Testaments mal genauer beäugen, weil im Griechischen das Wort Diakon, ne, Diener, sich wahrscheinlich ableitet von Diakonian. Und das heißt durch den Staub. Ja? Durch den Staub. Es klingt erst einmal etwas, ja, also von der sozialen Stellung her ist ein Diener ja, ein Butler ist ja der höchste Diener, ne? Aber in der Dienerschaft gibt es wirklich ganz harte Kategorien. Durch den Staub heißt durch den Staub. Ja, das ist also, ich habe gerade gesagt, 1,80 Meter ist echt ein gutes Konzept, damit wir unsere Angst vor Gott verlieren, aber das Niveau 1,80 Meter scheint mir doch immer noch ein anderes zu sein als das Niveau Staub. Und wenn ich mich nicht täusche, dann war dieses erste tragbare Heiligtum, das sogenannte Zelt der Begegnung, ja, ein sehr mobiles Heiligtum, eigentlich so eine Art Camping-Heiligtum und es war vor allen Dingen immer staubig. Ja? Denn das stand da in der Wüste rum, da gab es Stürme und alles Mögliche. Das war ja auch der Grund, dass die Israeliten irgendwann sagten, also nichts für ungut, das Zelt der Begegnung ist wirklich ein schöner Ort, da macht man auch tolle Erfahrungen, aber wir brauchen mal ein bisschen was Erhabeneres, ja, was man auch besser putzen kann. Ein Tempel wäre da eigentlich eine ganz gute Variante, haben übrigens die anderen Völker auch. Und Gott, wir wissen auch so langsam, aber sicher nicht mehr, ob es sich nicht vielleicht auch ein bisschen beleidigt, ne? Immer so ein Zelt, so staubig. Wenn wir nochmal in den Philipper 2 Text reinschauen, dann gebraucht Paulus hier einen Begriff, der ganz, ganz wesentlich mit dem Wort leer verbunden ist. Ja? Gemeint ist nämlich, Jesus leerte sich aus. Und das meint, Gott hat sich in Jesus einer Selbstentleerung unterzogen. Aber also wenn ich an eine leere Pralinschachtel denke, dann denke ich, ja, das ist nicht mein Konzept von einer Pralinschachtel. Oder wenn ich in einen Kinofilm gehe und der Kinosaal ist menschenleer, dann denke ich, wie schlecht muss denn dieser Film sein, dass ich Trottel hier der Einzige bin, der hier sitzt. Oder wenn die Wiege leer bleibt, also wie viel Hoffnung verbindet sich mit einer Wiege, die leer bleibt. Leer ist kein schönes Wort. Ne? Und wer fühlt sich schon gerne innerlich leer? Und Jesus sagt, Paulus sagt über Jesus, er entleerte sich und stimmt darin sogar eine Lobeshymne an. Ne? Das ist der Philipperhymnus. Er, Jesus, und beschreibt ihn, aber mit Worten wie leer. Denkt man sich, Moment mal, gibt es da nicht irgendwas, was nach Fülle klingt? So. Daniel, du hast ja gesagt, ich halte heute eine Predigt, die sich gewaschen hat. Wir kommen jetzt zum Text. Johannes 13. Also, Jesus merkt irgendwann, dass für ihn die Passionszeit begonnen hat. Wir stecken ja mittendrin. Und dann treibt er es echt nochmal auf die Spitze. Und das war für die Jünger eine Erfahrung zum Fremdschämen. Ja, wirklich Fremdschämen. Ich lese das mal vor, Johannes 13. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich sein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich jetzt tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ja, dass Jesus wusste, dass er jetzt in einen Abschied geht. Ja? Hier wird uns einer vorgestellt, der Abschied nimmt und er möchte seinen Freunden nochmal eine ganz besondere Geste schenken. Wir hörten auch im Anfang des Textes, dass Jesus wusste, dass seine Stunde nicht sich nähert und das meint einfach, er merkte, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif. Bald würden seine Feinde ihn in die Finger kriegen und es würde ihnen erlaubt werden, sich an ihm zu vergreifen. Der Grund dafür, und das sagt uns Johannes auch, der Grund dafür war nicht, dass Jesus wusste, ich werde bald einen Schwächeanfall erleiden, sondern der Grund war, dass er sich selbst ausliefern würde. Wir hören das nochmal in Vers 3. Jesus wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Ja, das Wort, das hier gebraucht ist, ist ein sehr starkes Wort. Das ist sozusagen die exekutive Macht, göttliche Macht. Er hat die Macht und er wusste, ich komme von Gott und ich werde auch wieder hin. Also das will eigentlich sagen, nicht die Gegner würden die Regie übernehmen, sondern Jesus hatte weiterhin die Regie, aber die Gegner würden einfach nur ihren Platz einnehmen können und müssen im Gericht Gottes. So, okay, was war das jetzt nochmal mit dieser besonderen Geste? Wir hörten ja schon Diener, ne, durch den Staub, Diakon, denkt man sich, na gut, okay. Leer, ja, ist auch nicht das schönste Wort. Ich fühle mich schon leer genug, Jesus, also du jetzt auch noch. Aber was hier passiert, das haut dem Ganzen nochmal den Boden raus, weil das sind Dinge, die nur die niedrigsten Diener tun. Oder aber auch gern mal Sklaven. Denen konnte man das gern mal zumuten. Ja? Und Johannes, der das Kapitel 13 ja auch geschrieben hat, der zieht das richtig in die Länge mit der Beschreibung, wie Jesus sich da präpariert und so weiter. Ja, er zieht es richtig in die Länge, damit auch jeder nochmal wirklich drauf stößt, der hat das wirklich gemacht. Und es gibt ja unzählige antike Schriften. Ja? Aber es findet sich keine, die sowas beschreibt. Es gibt keine einzige antike Quelle, die davon berichtet, dass ein Höhergestellter einem Untergebenen die Füße wäscht. Das gibt es nicht. So, und es macht ein bisschen verständlicher, mit welchem Gefühl von Fremdschämen sie auf Jesus gucken und sagen, ey, Jesus, hör auf. Lass das. Das ist nicht nur für unangenehm, das ist nicht nur für uns unangenehm, es beschädigt dich, es kratzt an deinem Image, es ist würdelos, es ist völlig unpassend, du lässt das mal schön bleiben. Also wir können uns ja mal vergegenwärtigen, wie das denn so für uns wirken würde, wenn uns sowas passiert, was den Jüngern da gerade passiert. Also stell dir vor, du bist im Krankenhaus, bist also wirklich bettlägerig, ne? Kannst nicht aufstehen. Was machst du dann, wenn du mal auf Toilette musst? Aufstehen? Nee, geht ja nicht. Dann kriegst du den Schieber, ne? So eine luxuriöse Bettpfanne. Wenn du mal im Krankenhaus warst und das erlebt hast, denkst du dir, ja, brauche ich so schnell nicht wieder. Ne? Und dann liegst du da aber in deinem Bett und denkst dir, ja, ich versuche mal weniger zu essen, dann passiert dieser Mist hier auch nicht. Aber irgendwann ist es dann doch mal wieder soweit, du brauchst eine Bettpfanne und du klingelst nach der Schwester und denkst dir so, ja, also wenn du ein Mann bist, hoffentlich kommt nicht die kleine Süße, ja, sondern die da kurz vor der Rente. Und ja, aber statt dass irgendeine kommt oder irgendein Pfleger, dann kann ja auch sein, dass du als Frau da in deinem Bett liegst, dann kommt also nicht der knackige Pfleger, sondern der Oberarzt kommt, der dich operiert hat, ja, und der sagt, so, hier ist der Schieber, zack, ne, ich warte noch so lange und dann entleert er das Ding und du würdest doch wahrscheinlich denken, also, Sie sind ja Oberarzt, ne? Ich hätte gern die Schwester, egal welche, aber Sie nicht. Das ist zum Fremdschämen, weil man denkt, ey, das beleidigt ihn und für mich ist es auch sehr beschämt irgendwie. Was Jesus hier macht, ist durch den Staub. Denn um das zu machen, musste man auf die Knie gehen. Und Petrus sagt, Kyrios, das war einer der höchsten für Gott gebräuchlichen Namen. Kyrios, hör auf! Also Jesus zeigt hier eine Bereitschaft zur Schwäche und zur Schande. Das macht ihn in einer hochriskanten Weise verwechselbar. Ja? Also warum? Sag doch einfach nur, seid schön demütig und dient immer schön fleißig. Warum machst du Jesus etwas, was dich herabwürdigt, herabsetzt? Ich glaube, der Grund hat mit uns zu tun. Denn wir sind Menschen, die Gott erobern möchte, aber wir lassen uns nicht durchs Dominieren erobern, ja? Dominante Personen können dominieren und dann haben sie vielleicht jemand erobert. Aber wir wissen, ich lasse mich nicht durchs Dominieren erobern, aber vielleicht durch jemanden, der mir dient. Und ich sage das mal ganz bewusst, dienen, Demut, Dreck, das hat er gelebt. Wie, du willst sagen, Jesus hat Dreck gelebt? Ja, das will ich sagen. Jesus, also stand Jesus ganz oben und hat er mal geguckt, wo der Mittelpunkt ist? Hat er nicht. Er suchte uns unten. Er kam dahin, wo wir standen, am Rande unserer Möglichkeiten. Er wusste, dass wir nicht die Beliebtesten sind, sondern die, die außen vor sind. Und da ging er hin. Weil er weiß, Woanders findet er uns nicht. Und sogar noch in seinem Sterben zeigt er, mit wem er gesehen werden will. Die gleiche Bitte, die Jakobus und Johannes hier in Markus 9 ausgesprochen haben, wird uns auch im Matthäus-Evangelium berichtet. Dort wird sie aber nochmal von der Mutter der beiden ausgesprochen, die zu ihm hingeht und sagt: Jesus, also ich habe richtig fabelhafte Söhne und die sind sehr verantwortungsvoll. Und also du hast ja auch schon gemerkt, die lieben Verantwortung, gib ihnen mal den Posten. Ja? So. Später im Matthäus-Evangelium wird diese Frau dann nochmal erwähnt, zusammen mit den anderen Frauen, die in der Nähe des Kreuzes stehen werden. Und dann sieht die Mutter der Zebedäus-Söhne Jesus gekrönt mit so einer Dornkrone. Und in dem Augenblick könnte sie sich unter Umständen daran erinnert haben, was sie für einen Wunsch geäußert hatte, zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Und dann sieht sie, mit wem Jesus gesehen werden will, zur Rechten und zur Linken. Also, was will ich sagen? Dieser Jesus dient. Aber darin sagt er, nicht ich, du. Dieser Jesus entleert sich. Aber das ist nur ein anderes Wort für selbstlos. Dieser Jesus fasst dreckige Füße an. Ein Symbol dafür, dass er den Kontakt mit unserem ganzen Sündenscheiß nicht meidet. Jesus wollte Menschen gewinnen und erobern. Aber er macht das nicht von oben, sondern von unten. Ich habe mal eine Predigt genannt: Wenn du Gott suchst, such ihn unten. Warum? Weil es sein kann, dass du da selbst auch gerade hockst. Er wusste, dass wir uns nicht von Macht erobern lassen würden, aber vielleicht von Liebe. Und ich möchte das nochmal so herausstellen. Jesus kam, um dich zu erobern, aber nicht indem er dich dominiert, sondern indem er dir dient. Ich möchte auch nochmal fragen, du hast ja selber einen Lebenskontext. Wo sind Menschen um dich herum, die dich brauchen, aber nicht mit deinem dicken Ego und deinen Positionen, aus denen heraus du dann waltest und schaltest, sondern die dich brauchen in einer Weise, die ihnen dient. In dieser Welt gilt das Dominieren, aber im Königreich Gottes gilt das Dienen. Und ich lade mich, uns ein, dem weiter nachzuspüren, wo wir Jesus in dieser Weise brauchen und wo andere dich und mich in dieser Weise brauchen. Gott segne uns. Amen.